Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, den 9. April. Heute mit folgenden Themen. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei Ende März wurde bereits im Vorfeld mit Wahlmanipulation gerechnet.
Diese Befürchtung hat sich jetzt leider auch bestätigt. Wir als unabhängige Wahlbeobachterin, wir haben verschiedene Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Sagt Yannick vom Radio Lora Zürich, der als Teil einer Wahlbeobachtungsdelegation vor Ort war. Und das Radio Ranchito ist ein Radio aus Buenos Aires. Hinter dem Mikrofon stehen junge Männer, die im Gefängnis stecken.
Mit unseren Podcasts widersprechen wir den falschen Klischees, die allgemein über uns und das Leben im Gefängnis verbreitet werden. Wir zeigen unsere Realität und die unterscheidet sich sehr von dem, was im Fernsehen gezeigt wird. Und klar, wir beschäftigen unseren Geist, damit die Zeit hier schneller vergeht und wir dann mit einer anderen Mentalität hier rauskommen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages heute von und mit Dennis Schwabenland.
Wir gehen zuerst in den Nahen Osten und damit zum Krieg im Gazastreifen. Ein Datum für eine Rafah-Offensive stehe fest. Das lässt der israelische Premier Benjamin Netanyahu verkünden, so das deutsche Spiegel Online. Netanyahu vermute in Rafah eine Hochburg der Hamas. Die internationale Gemeinschaft hingegen mahne Netanyahu, von einem Einmarsch in Rafah abzusehen. Sie sorge sich um die Zivilbevölkerung, so der Spiegel Online weiter. Laut Israel gäbe es einen Plan zum Schutz der ZivilistInnen. Mehrere Staaten, unter anderem die USA, sehen allerdings einen unzureichenden Schutz der ZivilistInnen und rechnen bei einem Angriff auf Rafah mit massiven zivilen Todesopfern. Währenddessen wird in Kairo weiter um eine Waffenruhe im Gazastreifen und um die Freilassung von Geiseln verhandelt. Das Wall Street Journal schreibt, der CIA-Direktor William Burns habe einen Vorschlag präsentiert. Dieser Vorschlag sieht Folgendes vor. Die Hamas soll während einer sechswöchigen Feuerpause 40 der noch mehr als 100 festgehaltenen israelischen Geiseln freilassen. Im Gegenzug sollen 900 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Israel soll bis zu 150.000 vertriebene PalästinenserInnen die Rückkehr in den Norden Gazas ermöglichen. Der Vorschlag würde von Israels Sicherheitskabinett beraten werden, so berichtet der Spiegel Online. Die Hamas fordere die vollständige Rückkehr der Zivilbevölkerung in den Norden Gazas, auch einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Landkorridor, der den südlichen Gazastreifen vom Norden trennt. Israel lehne einen Abzug aus dem Korridor ab, so Spiegel Online weiter. Nach Straßburg an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die sogenannten KlimaseniorInnen haben die Schweiz verklagt, dass diese zu wenig gegen den Kampf gegen den Klimawandel unternehme. Heute wird eine Urteilsverkündung erwartet. Klimaseniorin Rosemarie Wittler-Weltli sagt gegenüber SRF, dass sie aufgeregt und voller Spannung bezüglich des Urteils sei. Sie würde schon seit Jahren auf dieses warten. Seit 8 Jahren fordert der Verein Klimaseniorin ein stärkeres Engagement von der Schweiz gegen den Klimawandel. Ein Urteil lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor. Wir werden in der morgigen Sendung über ein Urteil berichten. In die Schweiz. Die Schweiz möchte für die Ukrainer eine Friedenskonferenz abhalten. Als Ort der Friedenskonferenz soll ein Luxushotel auf dem Bürgenstock am Vierwaldstätter See im Kanton Nidwalden dienen. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Bundespräsidentin Viola Amherd hatte bereits im Januar angekündigt, eine Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz ausrichten zu wollen. Sie erwähnte dies während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj in der Schweiz. Die Friedenskonferenz soll Mitte Juni stattfinden. Dabei sollen rund 80 bis 100 Staaten teilnehmen, so der Bund weiter. Amherd und Außenminister Ignacio Cassis sei besonders eine Teilnahme der BRICS-Staaten wichtig, also Brasilien, Indien, China und Südafrika. Russland, das sich auch zu den BRICS-Staaten zählt, fehlt hier in der Aufzählung. Russland habe schon signalisiert, nicht an Gesprächen interessiert zu sein, so der Bund weiter. Und noch nach Bern. Im letzten Jahr hat der Berner Verkehrsbetrieb Bernmobil über 10% mehr Fahrgäste transportiert als noch im Vorjahr. Das gab Bernmobil heute bekannt. Mit über 97 Millionen Fahrgästen liege die Frequenz aber noch knapp 6% unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Zudem sei Bernmobil durch umweltfreundliche Antriebe grüner geworden. Der Energieverbrauch sank um über 12% gegenüber dem Vorjahr. Der CO2-Ausstoß nahm gegenüber 2022 um 850 Tonnen oder 9% ab. Der Jahresgewinn beläuft sich nach aktuellem Geschäftsbericht auf fast 4 Millionen Franken. Und damit zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es teilweise sonnig, bei Temperaturen um die 12 Grad. Die morgige Nacht wird klar, bei Temperaturen bis zu 7 Grad. Der Donnerstag wirkt sonnig, bei bis zu 19 Grad. Die Temperaturen Donnerstagnachts sinken auf 12 Grad.
Rabe Info. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei konnten pro-kurdische Parteien wie die HDP in der Vergangenheit große Erfolge feiern, insbesondere im Südosten der Türkei, auch als Nordkurdistan bezeichnet. Trotzdem konnte sich diese Region in den letzten Jahren nicht selbst verwalten, denn auf die letzten beiden Wahlen folgte jeweils eine Welle der Repression. Die gewählten PolitikerInnen wurden juristisch verfolgt und abgesetzt. An ihre Stelle setzte die Regierung in Ankara sogenannte Verwalter aus den eigenen Reihen ein. Einige der damals verhafteten PolitikerInnen sitzen noch heute im Gefängnis, beispielsweise Gültan Kişinak oder Selahattin Demirtas, ehemaliger Co-Vorsitzender der Partei HDP. Gegen die HDP läuft außerdem ein Verbotsverfahren, weshalb ihre PolitikerInnen aktuell für die Nachfolgepartei die DEM politisieren. Ende März fanden in der Türkei nun erneut Kommunalwahlen statt. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre rechnete die Opposition damit, dass die Regierung Erdogans auf Wahlmanipulation setzen würde. Einige unserer KollegInnen vom Radio Lora aus Zürich waren als WahlbeobachterInnen vor Ort. Noah Piu hat mit Yannick vom Radio Lora über die Wahlen gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, wie es dazu kam, dass er und seine KollegInnen als WahlbeobachterInnen nach Nordkurdistan reisten.
Genau, ich bin in der Türkei gewesen, um die Kommunalwahlen zu beobachten, als Teil einer größeren, unabhängigen Delegation, dies auf Einladung der DEM-Partei. Und wir waren etwa 30 Menschen, darunter Forschende, eben Journalistinnen, so wie ich, und Mitglieder von verschiedenen Parteien und Verbänden. Und das Ganze hat stattgefunden im Rahmen eines Komitees, das heißt Brückenschlag Zürich Ahmet oder auf Türkisch Diyarbakır. Und diesem Komitee geht es darum, eine freundschaftliche Beziehung zwischen den Menschen dieser beiden Städte zu fördern und auch Demokratie und Frieden zu fördern. Und dieses Komitee hat schon bereits mehrere Wahlbeobachtungsdelegationen organisiert, auch in den letzten Jahren.
Jetzt wart ihr dort, habt die Wahlen beobachtet. Welchen Eindruck habt ihr von den Wahlen insgesamt?
Unsere Befürchtungen haben sich eigentlich bestätigt. Dies war ja auch der ganze Grund, wieso wir diese Wahldelegation angetreten haben, wieso dass wir nach Nordkurdistan gereist sind, weil wir schon erwartet haben, dass es spezifisch in diesen Regionen zu größeren Versuchen des Wahlbetrugs oder der Wahlmanipulation kommen wird. Und diese Befürchtung hat sich jetzt leider auch bestätigt. Wir als unabhängige Wahlbeobachterin, wir haben verschiedene Unregelmäßigkeiten festgestellt. Einerseits den Transport von tausenden Soldaten in umkämpfte Wahlbezirke, die dort strategisch hingebracht wurden, um die kritischen Regionen oder umkämpften Wahlbezirke zu kippen zugunsten der AKP. Dann weiter haben wir beobachtet eine extreme Präsenz von Militär, Polizei, Paramilitärs und auch vielen zivilen bewaffneten Personen, die vor Ort waren und die Wählerinnen auch einschüchterten. Das Militär befand sich trotz Verbot bewaffnet und in Uniform in den Wahllokalen. Weiter kam es auch an verschiedenen Orten zu Schießereien, beispielsweise im Dorf in der Provinz Sert. Dort wurde eine Person erschossen. Und den Wahlbeobachterinnen wurde der Besuch von Dörfern in der Provinz Eyl aus Sicherheitsgründen abgeraten. In Kulp, dort war ich, dort hat uns der oberste Wahlverantwortliche hat uns völlig abgefangen und so hinweggeführt, weg von den kritischen Wahllokalen hin zu weniger kritischen und antwortete dort ganz klar offensichtlich nicht wahrheitsgemäß auch auf unsere kritischen Fragen zum Wahlprozess versucht, er uns hinters Licht zu führen. Und das haben auch die Leute in Schirnak erlebt. Weiter verweigerten die Behörden Beobachterinnen in verschiedenen Provinzen generell den Zutritt zum Wahllokalen, was ja irgendwie auch absurd ist, wenn man sich überlegt, dass es sich um demokratische, freie Wahlen handeln sollen. Was haben sie denn in diesen Wahllokalen zu verstecken, wenn unabhängige Wahlbeobachterinnen nicht zugelassen wird, dass ihnen der Zutritt verwehrt wird? Und ganz generell auch zu erwähnen ist, dass Frauen sichtbar weniger an diesen Wahlen teilgenommen haben. All diese Punkte führen zu einer Verfälschung der Wahlergebnisse und deswegen legen jetzt auch verschiedene Oppositionsparteien dagegen Beschwerde ein.
In oppositionsnahen Medien war auch davon zu lesen, dass die Regierung in manchen Gebieten ortsfremde WählerInnen in die jeweiligen Kommunen eskortierte, um die Wahlresultate zugunsten der AKP zu verfälschen. Waren das also diese Armeeangehörige und Polizeiangehörige, die ihr beobachtet habt?
Ja, exakt, das sind diese Armeeangehörigen. Wie gesagt, die Taktik ist dort einfach, dass strategisch im Vorfeld diese Armeeangehörigen oder Soldaten strategisch in Orten angemeldet wurden, wo in den Wahlen von 2023 beispielsweise die AKP nicht so gut weggekommen ist. Aber natürlich ist es absurd. In einigen Orten, ich glaube in Iktir beispielsweise, haben wir gesehen, wie über fast 800 Soldaten an der einen und selben Adresse angemeldet wurden. Also an Orten, das ist physisch gar nicht machbar. Und das zeigt auch die Realität auf. Diese Leute, die wohnen auch nicht dort, wo sie gemeldet wurden, sondern die sind dann am Wahltag, waren die wahrscheinlich zum ersten Mal an einem Ort und sollten dort mitbestimmen, wer gewählt wird. Und in diesem Kontext ist es eigentlich wirklich krass oder beeindruckend, wie die Wahlen ausgegangen sind, weil obwohl das eigentlich im Vorfeld so strategisch aufgebaut wurde und geplant wurde, diese Orte eigentlich zu kippen, haben in sehr vielen Gemeinden, in, glaube ich, 78 Gemeinden, hat trotzdem dem gewonnen.
Im Nachgang zu den Wahlen kam es nun bereits zu Unstimmigkeiten. In der Stadt Wann wurde der Wahlsieger der Dem-Partei zuerst nicht zum Oberbürgermeister erklärt, sondern der zweitplatzierte Kandidat von der AKP. Erst nach Protesten der Dem-Partei und der Zivilbevölkerung wurde Wahlsieger Abdullah Zeidan doch zum Oberbürgermeister ernannt. War das nur ein Einzelfall oder droht das nun auch in anderen Städten zu passieren?
Es war einerseits zu erwarten, jedoch beängstigend, dass es so schnell passiert ist. Aber es ist auch ein sehr gutes und ein starkes Zeichen und es ist ein Zeichen dafür, dass sich die kurdische Bevölkerung das nicht mehr gefallen lassen wird. Eine erneute Zwangsverwaltung, dass sie eigentlich jetzt auf die Straßen gegangen sind gegen diesen Putschversuch und auch durchgekommen sind. Und der AKP-Politiker, der wurde jetzt doch nicht ins Bürgermeisteramt erhoben, sondern Zeidan und Schedal. Es ist auch wichtig, dort zu erwähnen, es ist nicht nur Abdullah Zeidan, der gewählt wurde, sondern in der kurdischen Bewegung sind immer zwei Leute, die regieren. Dieses Co-Modell der Co-Präsidentschaft zusammen mit Abdullah Zeidan ist von nun an auch Neslihan Schedal in dieser Dienstleistung für das Volk gewählt. Und es ist auch ein sehr starkes Zeichen.
Von außen betrachtet wirkten die Resultate wie ein politischer Aufbruch. Die Vorherrschaft der AKP und ihrer Verbündeten scheint ein herber Schlag versetzt worden zu sein. Wie ist die Stimmung diesbezüglich in der Türkei?
Ich will nicht sagen, dass es sich dabei um einen Aufbruch handelt, sondern es ist vielmehr eigentlich die Umsetzung eines Willens, der das kurdische Volk eigentlich schon die letzten zwei Mal, wo Kommunalwahlen waren, geäußert hat.
Von ExpertInnen waren aber auch pessimistischere Töne zu hören. Die Regierungszeit von Erdogan dauert noch rund 4 weitere Jahre. Es sei also damit zu rechnen, dass die Repression gegen Oppositionsparteien auch in Zukunft weiter hoch sein wird. Wie geht es eurer Meinung nach weiter in der Türkei?
Wie es weitergeht, das weiß natürlich niemand so wirklich. Aber wir haben auch mit der gewählten Bürgermeisterin in Ahmet gesprochen, mit Sarah Butschak und Doğan Hatun. Und dort wurde es klar, und das zeigt auch jetzt das Beispiel von Erwan, dass man sich diese Zwangsverwaltungen nicht nochmals gefallen lässt. Und dementsprechend ist auch die Stimmung. Man geht nicht davon aus, dass diese Zwangsverwaltungen kommen werden, weil es ist wie keine Option.
Yannick vom Radio Lora in Zürich haben wir soeben gehört. Er war mit weiteren JournalistInnen von Lora Teil einer Wahlbeobachtungsdelegation bei den Kommunalwahlen in der Türkei.
Rabe Info.
Das Radio Ranchito ist ein Radio aus Buenos Aires. Hinter dem Mikrofon stehen junge Männer, die im Gefängnis stecken. Das Radio Ranchito gibt ihnen ihre Stimme zurück. Ein Beitrag von Dario Maldonado.
Esto es Radio Ranchito. El ruido que hace la diferencia.
Dieser Workshop richtet sich an junge Männer zwischen 18 und 21 Jahren. Männer, die in den Strafvollzugsanstalten in Buenos Aires inhaftiert sind. Nun wird das Projekt begleitet von der Universidad Nacional Mar de Plata.
Wir treffen uns jeden Dienstag, um die Workshop-Themen für unseren Podcast aufzuarbeiten, damit die Botschaft, die wir im Workshop erarbeitet haben, auch ankommt. Wir tauschen Erfahrungen, Ideen und Lebensgeschichten aus, nehmen sie auf, bearbeiten und veröffentlichen sie. 2021 haben wir unseren ersten Podcast zum Thema Finger am Abzug gemacht. Darin haben wir über Vorurteile und Stereotypen nachgedacht, die es gegenüber uns jungen Menschen deswegen gibt, weil wir in einem bestimmten Viertel leben, weil wir uns anders kleiden oder bestimmte Dinge mögen.
Ese primer podcast marcó el rumbo de las producciones que siguieron por dos motivos.
Der erste Podcast war richtungsweisend für das weitere Projekt. Hier haben wir eine kollektive Identität entwickelt. Wir haben beschlossen, wir fokussieren uns auf den Hass, den junge Männer aus den ärmeren Arbeitervierteln in Buenos Aires erfahren.
Lucas González war 17 Jahre alt, als er von der Polizei von Buenos Aires ermordet wurde. Wir müssen uns vor Augen führen, dass Lucas' Fall kein Einzelfall ist. Als wir im Workshop über andere ähnliche Fälle sprachen, fielen uns schnell Namen von Freunden oder Bekannten ein, die Opfer von dieser Art schießwürdigen Verhaltens wurden. Wir haben uns entschieden, einen Podcast über Rap in unserer Strafvollzugseinheit zu machen, weil es viele Kumpel hier gibt, die ihre Gefühle und Probleme ausdrücken, indem sie Songs schreiben und rappen. In diesem Podcast sprechen wir über Jugendkriminalität. Mit unserem Podcast widersprechen wir den falschen Klischees, die allgemein über uns und das Leben im Gefängnis verbreitet werden. Wir zeigen unsere Realität und die unterscheidet sich sehr von dem, was im Fernsehen gezeigt wird. Und klar, wir beschäftigen unseren Geist, damit die Zeit hier schneller vergeht und wir dann mit einer anderen Mentalität hier rauskommen.
Das Radio Ranchito hat vor allem eine pädagogische Funktion. Wir wollen nicht möglichst viele Folgen produzieren, sondern etwas Pädagogisches vermitteln. Die jungen Inhaftierten sollen durch das Radio ihre Position kritisch hinterfragen können.
Wenn du einen weiteren Podcast machen könntest, worüber würde er handeln? Über die Probleme, die mir passieren. Wir sind eine Gruppe junger Leute, die dank dieses Projektes ein Klima der Kameradschaft und des Respekts miteinander teilen können. Niemand macht sich hier über jemanden lustig. Das ist auch einer der Werte von Radio Ranchito. Hier können wir uns offen ausdrücken, sein wie wir sind.
Luca, wieso der Name Radio Ranchito?
Da waren wir uns in der Gruppe alle einig. Ranchito, unsere Hütte. So nennen wir unsere Zirkel hier im Gefängnis.
Rancho,
das sind die Jungs, mit denen du zusammen isst. Das ist wie eine Familie im Gefängnis. Und für mich sind wir in Radio Ranchito eine Familie.
Esto es Radio Ranchito, el ruido que hace la diferencia.
Ein Beitrag von Dario Maldonado vom Nachrichtenpool Lateinamerika.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 9. April. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder. Dann berichten wir über den Film Echte Schweizer, ein Dokumentarfilm über Secondos und Secondas im Schweizer Militär. Wir sprechen mit dem Regisseur Luca Popovic. Schaltet also ein, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Dennis Schwabenland, Noah Pio und Dario Maldonado vom Nachrichtenpool Lateinamerika. Und am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Heide gute Tag, macht's gut und hoffentlich bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.